Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute wieder bei unserem Format Die Suche nach dem Sinn des Lebens. Mein Name ist Alexandra Wurlitzer und ich freue mich ganz besonders, heute einen ganz lieben Gast bei mir zu begrüßen. Armin Risi habe ich eingeladen hier ins Studio, um hier wieder eine für Sie hoffentlich sehr aufschlussreiche, ein sehr aufschlussreiches Gespräch, ein Interview mit ihm zu führen, seine Gedanken Ihnen nahe zu bringen. Und dazu möchte ich ihn erst einmal kurz vorstellen. Armin Risi ist seit 25 Jahren Sachbuchautor oder beziehungsweise hat vor 25 Jahren sein erstes Buch veröffentlicht. Er hat mit Dichtungen begonnen in früheren Zeiten, ist Veda-Botschafter, Philosoph und auch ein Freigeist. Er steht manchen oder vielen Themen sehr kritisch gegenüber, was wir hinterfragen werden jetzt in diesen Interviews, warum es so ist. Denn auf der Suche nach dem Sinn des Lebens möchte die Welt ganzheitlich betrachten. Und das ist auch etwas, was sich Armin Risi auf die Fahnen geschrieben hat, so wie ich ihn bis jetzt kennengelernt habe. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank.
Unser Thema heute ist, Wissenschaft muss nicht materialistisch sein, war eine Aussage von dir. Ja. Und dazu möchte ich heute mit dir sprechen. Warum oder beziehungsweise, wie siehst du das Thema? Das ist ja eine sehr kritische Aussage. Wissenschaft muss nicht materialistisch sein, denn die Wissenschaft erkennt ja immer alles nur das an, was nachweisbar ist und was fassbar ist. Wie ist das aus deiner Sicht?
Ja, Wissenschaft muss nicht materialistisch sein. Es ist auch interessant, dass nicht nur Wissenschaftler über Wissenschaft sprechen, sondern auch Philosophen. Ich bin ja kein Wissenschaftler, habe ich auch nie behauptet, aber Philosoph. Und Philosophen sind eigentlich diejenigen, die von außen betrachten und wenn immer irgendwelche Wahrheiten oder Wahrheitsansprüche erhoben werden, was ja auch von der Wissenschaft getan wird, ist der Philosoph da und schaut, mit welchem Weltbild wird argumentiert. Denn man immer interpretiert wird, nicht beim Messen, aber sobald wir all unsere Ergebnisse interpretieren, und das will ja der Mensch, ist ihre Interpretation mit Weltbildern verbunden. Und Weltbilder werden so a priori übernommen und geglaubt, dass diejenigen, die das entsprechende Weltbild vertreten, oft sich gar nicht mehr bewusst sind, dass sie ein Weltbild vertreten und etwas glauben. Das ist vor allem das Problem der Wissenschaftler. Die meinen immer, wir glauben nicht, wir wissen. Aber das ist eine gewaltige Selbsttäuschung.
Ja, vor allen Dingen, weil es ja so alte ist, weil es so schwer ist, alte Überzeugungen durch neue neue auch nachgewiesene Erkenntnisse dann zu ersetzen.
Ja, eben. Die heutige Wissenschaft ist materialistisch und deswegen die kritische Bemerkung, sie müsste nicht materialistisch sein. Sie ist es aber, weil sie von ihrer Selbstdefinition her einen methodischen Naturalismus verfolgt, so nennen die das. Das heißt, man erkennt nur Methoden, die empirisch einsetzbar sind oder auch auf Knopfdruck wiederholbar sind. Die Wiederholbarkeit ist ganz wichtig. Ein Experiment muss immer wieder wiederholbar sein. Ein einmaliges Experiment, das einmal ein anormales Ergebnis ergibt und in allen anderen nicht, da sagt man, dann hat bei diesem einen Experiment wahrscheinlich die Maschine gespuckt. Oder gespuckt ist ja schon wieder paranormal. Gespuckt hat sie nicht, aber irgendwie nicht richtig funktioniert.
Ja, richtig.
Also es muss immer wiederholbar sein. Und dann ist es wissenschaftlich bewiesen. Das ist ja völlig legitim und völlig sinnvoll. Das Problem ist nur der Umkehrschluss, wenn man dann sagt, alles, was nicht auf diese methodische Weise materialistisch experimentell wiederholbar ist, ist irrational und nicht existent. Das ist das, aber diesen Umkehrschluss machen viele Wissenschaftler, ohne zu merken, dass sie dabei in die Denkschiene des Materialismus verfallen. Und dadurch ganz klar Position für ein ganz bestimmtes Weltbild beziehen. Und das ist jetzt nicht einfach so, wie Hobby, ja, lass ihn doch und so, wenn er Materialist sein will. Ja, darf er, aber der nächste Schritt ist dann der Machtanspruch und der Wahrheitsanspruch. Wir haben das ja in all den kommunistischen Ländern gesehen, wo jemand, der nicht ein materialistisches Weltbild vertritt, nicht den dialektischen Materialismus als absolute Wahrheit akzeptiert, sofort suspekt ist oder sogar der Geisteskrankheit bezichtigt wird. Und dann natürlich sofort in die psychiatrische Klinik oder so, wo man dann Menschenexperimente mit ihnen macht. Man hatte dann einen guten Vorwand für Menschenmaterial. Also das ist sehr gefährlich.
Ja.
Das ist sehr gefährlich und man könnte da sogar ein paar Sagewerten anfangen. Wenn Materialismus ideologisiert wird, das ist kein Problem, man darf Materialist sein. Man darf sagen, ich glaube nur, was ich materialisieren kann. Das gab es ja schon in Indien und in Griechenland. Demokrit in Griechenland, in Indien, da gab es auch schon vor 2.000 und 3.000 Jahren Vertreter eines materialistischen Weltbildes. Die wurden nicht diskriminiert, die wurden nicht ausgeladen, mhm. die wurden eingeladen und so hat man verschiedene Perspektiven gleichzeitig gelten lassen im Sanskrit. Das ist halt meine Grundlage, wo ich das so studiert habe. In der vedischen Hochkultur gab es ja die Shat-Darshans. Shat heißt sechs und Darshans heißt die sechs Philosophien oder Darshan auch Sichtweise eigentlich wörtlich, die sechs Sichtweisen. Und da war es ganz wichtig, immer auch einen materialistischen Skeptiker dabei zu haben. Das ist immer spannend, so einen mhm. zu haben. Also das ist völlig legitim und spannend und wir lieben die und das ist nicht das Problem. Aber das Problem ist nur, wenn von der Seite auf einmal ein ideologischer Machtanspruch kommt, der dann auch noch institutionell vorangetrieben wird, wie in der heutigen Zeit. Mhm. Das ist dann das Problem.
Ja, richtig. Mhm. Woran hindert uns das möglicherweise, dass wir, wenn wir dabei bleiben, dass wir nur Materie als wissenschaftlich anerkennen, also das, was wir spüren oder sehen können?
Intuitiv, das behaupte ich einfach mal. Intuitiv hat jeder Mensch schon in seinem Leben Erfahrungen gemacht. Mhm. Mystische Erfahrungen, initiatorische Erfahrungen im Leben, wo man sofort merkt, es gibt mehr zwischen Himmel und Erde, als ich mir so gemäß herkömmlicher Schulbildung eingestehe. Aber wir sind heute so programmiert, um es ein bisschen polemisch zu sagen, sogar abgestumpft, dass wir reflexartig sofort sagen, war nur Zufall, glaube ich, habe gesponnen, das hat mich mir nur eingebildet, das war nicht, da war überhaupt nichts, nein, da war gar nichts, Deckel drauf und weiter mit Normalität. So, aber es gibt so viele Erfahrungen im Leben, die uns auch immer wieder den Horizont erweitern. Wenn wir ehrlich wären, wenn wir konsequent wären, müssen wir da dranbleiben. Das ist vielleicht das, was ich für mich in Anspruch nehmen darf, biografisch. Ich bin da sehr konsequent dran geblieben. Ich hatte schon in frühen Jahren sehr einschneidende, sage ich jetzt mal, mystische Erfahrungen, mhm. die mir ganz klar gezeigt haben, da ist was, aber da habe ich konkret das erlebt, was ich ja intuitiv schon geahnt habe. Und dann wurde das ganz klar auch von außen bestätigt und da wusste ich, da muss ich dranbleiben. Das wäre jetzt unehrlich, wenn ich nicht dranbleibe. Und ich persönlich als bisschen radikaler Charakter, radikal im Sinn von konsequent, radikal vom lateinischen radix, die Wurzel, ich wollte an die Wurzel des Themas gehen. Nicht oberflächliche Behandlung, oberflächliche Symptome, sondern ich wollte an die Wurzel gehen. Deswegen zum Beispiel für mich war dann ganz klar, das kann ich nicht an den herkömmlichen Hochschulen lernen. Im Gegenteil, ich wusste, wenn ich da reingehe, werde ich verbogen, verbildet. Ich sage nicht, dass jeder, der an Hochschulen ist, verbildet ist, aber ich habe für mich gesagt, ich spüre, dass ich einen anderen Weg gehen müsste. Ich würde das eben nicht aushalten. Die würden mich verbiegen. Es gibt ja starke Charaktere, die an die Hochschulen gehen und nicht verbogen werden. Und da sind wir dankbar, dass es die gibt. So, aber ich wusste, ich muss aussteigen. Mhm. Und deswegen bin ich da ganz konsequent dran geblieben an dem, was mir mein Lebensplan oder vielleicht sogar Seelenplan aufgezeigt hat, in welche Richtung ich gehen muss, obwohl ich selber auch nicht wusste, wohin mich das führt.
Du bist ja schon 18-jährig, also wenn man jetzt mal auf deine Vita zurückblickt, 18-jährig, dann hast du begonnen, dich in vedischen Klöstern zu begeben. Mhm. Darf ich fragen, als Mönch dann?
Ja, ja.
Ja, ne? Für insgesamt 18 Jahre, das ist eine sehr lange und sehr prägende Zeit sicherlich.
Ja, von 18 und bis 36, ja, ja.
Ja.
Das ist das Alter, wo die meisten heiraten und Familie gründen und so, also die besten Jahre, wie man so schön sagt. Ja. So, also 18 bis 36, das waren sehr prägende Jahre und ich bin sehr dankbar, weil ich dort eine ganz für mich gesunde, ganzheitliche Grundlage erarbeiten konnte, auch weltbildmäßig, auch von der Persönlichkeit her dann, wo ich einfach Wurzeln schlagen konnte, dass ich auf denen ich dann aufbauen konnte. Ich bin ja auch nicht dort dann geblieben. Es ging dann auch irgendwann mal, waren die Zeichen und Synchronizität dann auch deutlich, dass ich jetzt da wieder weitergehen muss, auch mich verabschieden muss und weitergehen muss. Das war ja nur natürlich, aber 18 Jahre, da kann keiner sagen, dass das jetzt einfach ein überstürzter Abgang war.
Ja. Ja. Du hast vorhin gesagt, du hast bereits als oder in sehr frühen Jahren auch Erfahrungen gemacht, die dir eher bestätigt haben, dass also etwas, also mystische Erfahrungen oder sowas. Ne? Ich, meiner Meinung nach erfahren das viele Kinder. Ja. Aber es ist immer die Frage, ob die Eltern das zulassen oder ob sie es eben abtun als, als Spinnerei. Und deswegen ist es immer so eine Frage, welches Elternhaus oder wie offen, wie ganzheitlich denkend war das Elternhaus. Wir möchten keine Schelte betreiben an, an den Eltern heutzutage, denn jeder macht es einfach immer nur so gut, wie er kann. Aber ich denke, wenn jemand so einen freiheitlichen Gedanken dann auch später im Erwachsenenalter lebt, dann hat er den Vorteil, dass die Eltern das schon mal zugelassen haben in irgendeiner Art und Weise. War das bei dir dann auch so, dass du als Kind schon spezielle Erfahrungen gemacht hast, die du dann auch leben dürftest? Oder?
Man sagt ja, schöner Gedanke, dass wir uns die Eltern aussuchen.
Ja.
Und wenn das stimmt, dann darf ich mir gratulieren. Ich habe mir sehr gute Eltern ausgesucht. Und zwar Eltern, die mir einfach Freiheit lesen.
Ja.
Die haben sich nicht mit diesen Themen beschäftigt direkt, aber die lesen mir die Freiheit. Mhm. Und haben mir dann auch keinen Stein in den Weg gelegt, dass ich da eben diese völlig verrückten, radikalen Schritte mache, zum Beispiel Schule vor dem Abitur verließ und so. War das für sie nicht einfach, aber sie haben es respektiert.
Okay, das ist gut.
Sie haben es respektiert, immer mit dem Satz, du wirst schon wissen, was du tust. Mhm. Habe ich gesagt, ja, danke. So, also da bin ich sehr froh.
Ja. Da bin ich auch froh, dass, also mir ging es ähnlich. Ja. Ich denke, es ist vielleicht auch ein guter Appell an die Menschen oder an die Eltern da draußen, die auch Kinder haben, dass sie ihren Kindern eben einfach gewisse, ja, freiheitliche Gedanken gestatten und das Kind so freiheitlich wie möglich sich entwickeln lassen. Denn es ist ja heutzutage eben einfach wichtig, also nicht zu materialistisch zu werden für diese Welt, dann ist das eine Seite. Ne? Das ist nur eine Seite der Ganzheitlichkeit. Deswegen ist es ja auch wichtig, dass Materie existiert und dass wir uns damit befassen. Aber vielleicht aus deiner Sicht einfach nochmal, warum ist es wichtig, diesen nicht materialistischen Aspekt auch zu beachten und zu integrieren?
Ja, weil wir letztlich nicht einfach nur materielle Wesen sind. Wir haben einen höheren Seelenplan und den verpassen wir, wenn wir uns nur auf das materiell-methodische und das Funktionale beschränken. Mhm. Wir sehen ja heute, wie gespalten und verrückt die Welt wird.
Ja.
Einerseits ein Funktionalismus, Materialismus, Profitgier, der über Leichen geht. Und auf der anderen Seite natürlich die Extremisierung der Gegenbewegung, nämlich der Religionen. Und da sehen wir, welch unheilvolles Potenzial sich da aufschaukelt. Und da merken wir doch an den Früchten, müssen wir doch erkennen, dass auf beiden Seiten was nicht stimmt. Denn das eine ist nur die Gegenreaktion auf das andere. Und um jetzt da vielleicht einen größeren Horizont zu eröffnen, wir sind heute auch in einer Übergangszeit, in ein anderes Zeitalter, wo die Menschen sich wieder beginnen zu erinnern, wer wir sind, dass eben die Realität sich nicht nur auf die Materie beschränkt. Und dann natürlich, wenn wir diesen höheren Zusammenhang erkennen, dann sind wir auch offen für neue Gedanken, das heißt auch für neue Technologien. Technologien, die wir gar nicht wahrnehmen, wenn wir nur materialistisch denken. Also neue Technologien, die nicht zerstörerisch sind, was Technik betrifft. Hier natürlich bei Quantisana natürlich auch Einblicke in neue Formen von Heilkunde, Heiltechniken auch. Niemand von uns verteufelt die Technik. Wir sind auch nicht gegen Fortschritt, aber man muss nicht materialistisch sein, um Fortschritt zu machen. Wir sind nicht gegen einen Fortschritt. Hätten wir vor 100 Jahren uns nicht global und kollektiv in der intellektuellen und scheinbar akademischen Welt für einen Materialismus entschieden, hätten wir auch Fortschritt gemacht. Wir hätten heute aber ganz andere Technologien, wo wir schon längst kein Öl mehr brauchen. Wo wir nicht einen Wahnsinnsapparat der Medizin, Krankenkassen, Diktat haben müssen, sondern wir könnten viel menschenwürdiger und anders Krankheiten beheilen, beziehungsweise wir würden ganz anders mit dieser Thematik umgehen. Das ist einfach, das hängt alles damit zusammen, welches Weltbild wir vertreten.
Ja. Gut, das haben ja in früheren Kulturen schon, hat man auf ganz andere Art und Weise geheilt. Ne? Und das ist alles, davon sind wir so weit weggekommen.
Ja.
Und deswegen wünsche ich es mir eigentlich auch so. Wie können wir denn da hinkommen?
Wissenschaft muss nicht materialistisch sein. Ja. Heißt, es muss nicht, der methodische Naturalismus muss erweitert werden. Es gibt auch wiederholbare Experimente für das Geistige. Wir können die Existenz geistiger Welten beweisen. Aber natürlich nicht mit meinem methodischen Naturalismus. Der schließt das ja von vornherein direkt aus.
Mhm.
Das ist genauso, wie wenn ich mit dem Thermometer den Luftdruck messen will. Das geht nicht.
Dann sage ich, Messgerät.
Es gibt keinen Luftdruck, weil ich sehe nur Temperatur.
Ja.
Oder? Ja, vielleicht musst du dein Instrument wechseln. Dann wird es gehen. Und eben müssen wir also auch unsere Methoden erweitern. Das haben die alten Kulturen experimentell gemacht.
Mhm.
Man kann wiederholbar erleben, zum Beispiel, dass es höhere Welten gibt, geistige Welten. In den alten Mysterienschulen hat man zum Beispiel gelernt, mit der ganzen Vorbereitung, dass man außerkörperliche Erfahrungen macht.
Mhm.
Man hat also gelernt, zum Beispiel bei den Ägyptern, dass es einen K-Körper und einen Ba-Körper gibt. K-Körper ist der Ätherkörper, das Resonanzfeld, das, was man mit der Informationsmedizin empirisch nachweisen kann. Das ist der K-Körper.
Mhm.
Man kann damit wahrscheinlich noch anderes nachweisen, aber ganz sicher auch den K-Körper, das ist mal die erste Ebene des morphogenetischen Feldes, das Informationsfeld.
Mhm.
Der K, da gibt es einen Barkörper, das ist der feinstoffliche Körper. Mit dem Barkörper kann man den grobstofflichen Körper verlassen. Deswegen haben die Ägypter den mit einem Vogel dargestellt, weil damit kann man fliegen.
Mhm.
Und die Schüler, die Mysterienschüler, die Adepten, haben gelernt. Gewusst von allem Anfang an, es geht darum, dass ich eine außerkörperliche Erfahrung mache. Man wurde darauf vorbereitet. Aber jeder Eingeweihte, der eine solche außerkörperliche Erfahrung schon gemacht hat, wusste, es ist kein Vergleich von jeder Theorie damit, wenn du dann mal selber machst. Man weiß genau, worauf es genau, aber wenn man dann selber mal den Kosmos aus der multidimensionalen Sicht sieht, ist das mit keinen Worten richtig wiedergebbar. Es ist aber rein subjektiv. Das heißt, das Subjekt erlebt es. Ich, das Subjekt bin ja ich. Also ich erlebe das. Aber ich kann die Erfahrung, auch der beste Hierophant und Lehrer kann das nicht für jemanden abnehmen. Er kann sagen, ich habe diese Erfahrung gemacht und du kannst sie auch machen. Mach diesen wissenschaftlichen Vorgang und dann machst du am Schluss diese Erfahrung. Das ist das, was du beim Tod sowieso machst, aber hier kannst du steuern, wiederholbar. Und das ist dann einfach rein subjektiv. Aber es ist ja immer subjektiv. Also das kann einem niemand abnehmen und man kann sagen, ja, das glaube ich nicht. Ja, Entschuldigung, das geht vielleicht 10, 15 Jahre, bis du das kannst. Aber dann sage ich einem Herrn Professor, der jetzt ein materialistisches Weltbild vertritt im Rahmen von Biologie oder Physik oder was immer, sage ich, bis Sie diesen Professortitel hatten, mussten Sie auch 20 Jahre in die Schule. Also ein materialistischer Titel, bis Sie Professor der Medizin sind und Pharmaagent, oder? Dann natürlich auch, oder mussten sie 20 Jahre in die Schule, das war es ihnen wert.
Mhm.
Ja, vielleicht müsste eine höhere Erfahrung ihnen auch mal ein paar Jahre wert sein. Da denkt man, ja, das ist Humbug, aber unsere Vorfahren in den Mysterienschulen haben das gemacht. Und deswegen wiederholbar, erfahrbar. Und es gäbe noch andere Varianten, aber da sehe man, da sieht man, da haben wir experimentell wiederholbar, dass es so ist.
Okay. Warum ist man denn davon abgekommen, sage ich jetzt mal so? Warum hat sich das nicht durchgesetzt bis in die heutige Zeit?
Es bringt kein Geld. Es ist nicht profitwürdig. Das ist, was nützt mir das, wenn ich eine außerkörperliche Erfahrung habe? Das kann ich ja nicht ummünzen. Und das kann ich nicht instrumentalisieren. Und deswegen, und vor allem auch, ist das Bewusstsein der Menschen daraus herausgefallen im Zyklus der Zeiten, ist das Bewusstsein der Menschen da herausgefallen, dass das gar kein erstrebenswertes Ziel mehr ist und ein Ziel, an das man gar nicht mehr glaubte. Und dann haben wir gesagt, jetzt investieren wir unsere ganze Aufmerksamkeit, unsere ganze Energie in die Äußerlichkeit. Wir projizieren unser ganzes Bewusstsein nach außen, in die Materie und definieren uns über diese Projektion objektiv. Jetzt projizieren wir unser Bewusstsein in die Objekte, das ist objektiv. Objektiv ist besser, subjektiv ist so relativ, kann jeder behaupten, was er will. Man hat diese Wertung reingebracht und da hatten wir diese ganze Problematik. Also sobald wir lernen, Realität, zumindest hypothetisch, weiter zu definieren, müssten wir auch als neutraler, sachlicher Wissenschaftler sagen, die Hypothese, dass es höhere Welten gibt, erfordert entsprechende Methoden, die wir ja nicht mit den materiellen Methoden erfahren können. Also, um sachlich herauszufinden, müssten wir ohne materialistische Voreingenommenheit, die heute so da ist, fragen, gibt es jenseitige Welten? Gibt es höhere Dimensionen? Gibt es einen feinstofflichen Körper? Und da gibt es ja Methoden. Also erforschen wir die. Mit den entsprechenden Methoden, um dem Leben und dieser Sichtweise, die ja alle unsere Vorfahren hatten, gerecht zu werden. Aber das ist unsere heutige materialistische Ignoranz und Arroganz, das kann ich wirklich sagen, die ich zu spüren bekomme, wenn ich mit den Vertretern dieser Weltsicht, wissenschaftlichen, sprich materialistischen Weltsicht spreche, eine Arroganz, die einem fast ein bisschen Angst macht. Denn dort sind die Wissenschaftler extrem subjektiv irrational. Diese Menschen, die von sich in Anspruch nehmen, dass sie so objektiv und so rational sind und wissen und nicht glauben, reagieren extrem irrational, wenn sie mit einer Sichtweise konfrontiert werden, die nicht ihrer eigenen Weltsicht, sprich ihrem eigenen materialistischen Glauben entspricht. Und das ist eigentlich nicht aufgeklärt, das ist nicht wissenschaftlich. Ein Wissenschaftler ist neutral. Er sammelt die Daten und schaut dann, wenn der Wissenschaftler seiner Berufung wirklich gerecht ist, schaut, wohin führen mich die Daten? Wohin führen mich die Phänomene? Das Phänomenale, das Phänomenologische, wohin führt mich das? Und wenn man ehrlich ist, muss man sagen, es gibt so viele Phänomene, die zeigen, dass der Mensch nicht nur ein Biocomputer ist. Dass der Mensch nicht nur ein funktionaler Körper ist und das Bewusstsein kein Produkt des Gehirns ist, dass wir also unabhängig vom Gehirn Bewusstsein haben, dass wir hier inkarniert sind und so weiter. Und da müsste man dranbleiben. Das ist aber aufwendig und fordert Ehrlichkeit und Konsequenz. Aber das wäre nichts anderes als Wissenschaft.
Wie kann man denn jetzt als Einzelner, also unsere Zuschauer am Bildschirm, wie kann man denn als Einzelner diesen ganzheitlichen Weg gehen, weil dass uns die Wissenschaft das Ganze vormacht, da müssten wir ja erst jetzt drauf warten. Aber ich sage immer oder ich denke immer, dass jeder Einzelne auch in seinem kleinen Universum was tun kann dafür.
Ja, eben ehrlich sein. Ehrlich und sein. Offen sein für die Zeichen des Lebens. Denn jeder Mensch hat einen Schutzengel.
Ein freudiger Versprecher.
Ja, jeder Mensch ist auch ein inkarnierter Engel. Ja. Aber jeder Mensch hat jetzt mal so kindlich gesprochen seinen Schutzengel, seine Verbindung mit den höheren Welten. Und die höheren Welten wollen uns erreichen. Und wenn wir so verkopft sind und so programmiert sind, mindestens im Traum erreichen sie uns. Da erreichen sie uns täglich, also nächtlich, erreichen sie uns. Natürlich, wir sind nicht mehr darauf ausgerichtet, diese Kontakte, diese Toröffnungen wahrzunehmen. Wir sind am Komaschlaf und so, weil wir so kaputt sind am Abend, dass wir am Morgen an nichts mehr erinnern. Computer betäubt und so, dass wir da nicht mehr offen sind für diese Kontakte. Aber auch im Wachbewusstsein, so viele Zeichen und so viele Menschen, auch gerade in den Hochschulbereichen, sind so in Sachzwängen. Ich meine, sie bekommen 10.000 bis 15.000 Franken Lohn, ich sage Bestechungsgeld, oder? Damit sie nichts sagen, damit sie schon linientreu bleiben Und dann ist es natürlich schwierig, sobald ich ehrlich bin, konsequent bin und sage, ich kann das alles nicht mehr mit meinem Gewissen vereinbaren. Ich habe andere Erkenntnisse, als was ich hier lehren muss. Mhm. Ja, dann verliere ich auf einen Schlag den großen Lohn, die ganze Pension. Also ich bin durchgefüttert bis zum Tod, wenn ich schön mitmache. Und sobald ich kritisch werde, den Mund aufmache, verliere ich das alles. Ja, wer will das schon? Und dann mogelt man sich durch und staunt, dass man nicht glücklich ist.
Ja. Lieber Armin, wir sind leider schon wieder am Ende des heutigen Interviews angelangt. Mhm. Ich möchte nur noch abschließend sagen, unsere Zuseher, also Sie da draußen am Bildschirm, verstehe ich als diejenigen, die sich öffnen für eine ganzheitliche Sicht. Und dafür bin ich sehr dankbar. Also für jeden Einzelnen von Ihnen sind wir dankbar, der hier zuschaut und der sich informiert über das, was wir dazu beitragen wollen für diese ganzheitliche Sicht. Insofern bedanke ich mich für heute. Wir haben noch genug Gesprächsstoff für weitere Interviews, werden uns auch noch häufiger treffen. Genau. Und ich wünsche Ihnen noch einen wundervollen Tag. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.